Ja, wir kommen zu einem Abschnitt. Wir befinden uns immer noch im zweiten Thessalonischer Brief und wir kommen zu einem Abschnitt, wo es um die Arbeit geht und die Einstellung zur Arbeit. Und Paulus muss da einige Dinge korrigieren, muss da einige Dinge wieder ins richtige Bild rücken, dieser Stelle hier. Nun, die Einstellung in unserer heutigen Gesellschaft zur Arbeit ist leider mehr als bedenklich. Man macht sich auch lustig darüber. Ja, ihr kennt vielleicht auch diese Sprüche. Zum Beispiel den hier: Warum tut Frau Schmidt heute gar nichts? Nun, sie vertritt diese Woche den Chef. Ja. Oder: Drei in einem Büro, einer arbeitet, zwei Beamte und ein Ventilator. Oder der hier: Sagt der Chef zum verspäteten Mitarbeiter, Sie kommen diese Woche nun schon viermal zu spät. Was schließen Sie daraus? Es ist Donnerstag. Nun gut, wir mögen vielleicht ein bisschen schmunzeln über diese Witze, aber sie haben doch etwas Wahres an sich. Die Wahrheit, die wir darin finden, ist, wir finden eine gewisse Abneigung, eine schlechte Einstellung zur Arbeit. Für viele heute ist Arbeit nur ein Mittel zum Zweck, ein notwendiges Übel, um vielleicht seine Rechnungen bezahlen zu können Ende Monat oder seinen Urlaub zu finanzieren oder vielleicht die Schwiegermutter zu bestechen, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall wird die Arbeit als solches in sich selbst wird kein besonderer Wert gesehen. Oh, Montagmorgen muss ich wieder schuften gehen, heißt es, ja, nach einem Wochenende. Das ist so die Einstellung, die man hört. Man arbeitet, weil man muss ja etwas tun. Vielleicht gerade mal genug, um nicht gefeuert zu werden. Wenn man dann doch mit etwas Schummeln und Zeitschinden durchkommt, kann man kaum warten, bis es wieder Wochenende ist. Und dann kann man sein Geld wieder sinnvoll auf einer Party verschmettern. Genau, und es nutzen zum Vergnügen, dass man sich unter der Woche mit unzähligen Kaffeepausen erschlafen hat. Oder erarbeitet hat, je nachdem. Andere sind wiederum arbeitssüchtig. Ja, die sogenannten Workaholics, wie sie genannt werden in unserer Gesellschaft, die arbeiten fast rund um die Uhr, aber da hier auch. Es geht hier nur um Gier, um egoistische Ziele, Reichtum, den man sich anhäufen will, Einfluss, um irgendwelche Dinge, Gier oder eine gewisse Gier zu befriedigen. Aber alle diese Dinge berauben die Arbeit ihrem eigentlichen Wert. Sie berauben das. Sie rauben uns das Verständnis, wofür die Arbeit da ist. Man weiß heute gar nicht, woher die Arbeit kam, warum wir Menschen eigentlich arbeiten und warum wir ohne Arbeit nicht überleben können. Ich meine jetzt hier nicht nur, dass wir kein Essen auf dem Tisch haben, sondern dass wir gemacht wurden, um zu arbeiten. Wenn wir nicht arbeiten, dann fehlt etwas in unserem Leben. Und dieses Thema musste Paulus hier auch bei den Thessalonischern ansprechen. Musste das klar machen, musste hier korrigieren. Einige der Thessalonischer waren gleichgültig geworden gegenüber ihrer Arbeit oder der Einstellung gegenüber der Arbeit als solches. Aber bevor wir unseren Text jetzt hier uns zuwenden können, möchte ich einfach eine kleine Einführung machen, eine kleine Erarbeitung. Ich habe das die Gliederung auf euren Gemeindeblättern, ihr könnt da folgen, ich habe da die verschiedenen Punkte, sind da aufgelistet. Wir wollen uns einfach erstmal eine Einleitung in die biblische Arbeitsethik erarbeiten. Was ist Arbeit überhaupt? Weil wir müssen das verstehen. Paulus setzt dieses Wissen hier wiederum voraus. Ihr erinnert euch, der Thessalonische Brief ist ein Brief, da ist eine bestimmte Gemeinde geschrieben, da ist ein Argument im Gange, da gibt es Probleme und Paulus spricht diese Situation an, aber die Thessalonicher waren bereits von Paulus belehrt worden. Er setzt ein gewisses Wissen voraus, wie wir das bei den Themen der Endzeit schon gesehen haben. Da haben wir auch eine kleine Einführung gemacht in die Endzeit, einfach um das ganze Panorama mal zu verstehen, was Paulus da so ein bisschen voraussetzt in dieser Textstelle. Und hier ist genau dasselbe für uns als Leser so ein bisschen ein Problem. Wir lesen diese Aufforderung und denken, okay, aber was ist eigentlich der Hintergrund? Was ist eigentlich die ganze Moral, die ganze Philosophie, die eigentlich dahinter steht? Und deshalb möchte ich mit euch heute erstmal so einleitend eine biblische Arbeitsethik zusammen anschauen. Und ihr habt hier den ersten Punkt. Das erste, was wir verstehen müssen über biblische Arbeitsmoral ist, Arbeit ist kein Fluch. Arbeit ist kein Fluch. Im Gegensatz dem, was die Gesellschaft heute eben gerade denkt, notwendiges Übel, muss ja irgendwas tun, naja, geht halt nicht ohne sozusagen. Arbeit ist kein Fluch. Gott gab dem Menschen Arbeit, bevor es zum Sündenfall kam. Im 1. Mose, und wir dürfen jetzt hier ein bisschen unsere Bibeln zur Hand nehmen und einfach mal so ein bisschen hin und her blättern. Ich bitte euch, zum 1. Mosebuch zu gehen, ganz an den Anfang, ins Kapitel 2. Und da sehen wir, dass es bereits Arbeit gegeben hat vor dem Sündenfall. In 1. Mose 2 und Vers 15 heißt es, und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn was? Bebaue und bewahre. Das ist interessant. Nun, diese Arbeit sah sicher ein bisschen anders aus als heute. Sie war nicht so beschwerlich und mühselig. Sie war nicht schweißtreibend, wie wir dann noch später sehen werden. War das dann der Fluch, der gekommen ist über die Menschen? Sie war kreativ und erfüllend. Aber die Tatsache ist, es ist keine Konsequenz des Sündenfalls, dass wir arbeiten. Wie gesagt, dieses Wort hier, bebauen, ist das hebräische avat. Das heißt so viel wie, das gibt ein zugehöriges Nomen, evet, das heißt Diener oder Sklave. Also es kommt von arbeiten oder für jemanden arbeiten, Angestellter sein. Das ist die Idee. Arbeit ist also keine Folge des Sündenfalls. Und ich glaube auch, dass wir sogar im Himmel arbeiten werden. Habt ihr euch das schon mal überlegt? Wir bekommen einen Auferstehungsleib mit Händen und Füßen. Was denkt ihr, warum wir Hände und Füße haben werden im Himmel? Um irgendwo auf Wolke 7 zu schweben und nur Harfe zu spielen? Gut, das muss man mit den Händen machen. Und ins Licht zu starren, ewige Meditation, griechisches Gedankengut. Nein, so sieht der Himmel nicht aus. Randy Alcorn schreibt in seinem Buch Himmel, ich möchte euch einen kurzen Abschnitt hier vorlesen, im Himmel werden wir mit Christus regieren, wir werden leiten und Autorität ausüben und wichtige Entscheidungen treffen. Dies impliziert, dass uns bestimmte Verantwortlichkeiten übertragen werden von unseren Leitern und wir werden diese spezifische Verantwortlichkeit an solche unter unserer Leitung delegieren. Das könnt ihr in Lukas 19, Verse 17 bis 19 nachlesen. Wir werden uns Ziele setzen, Pläne ausarbeiten und Ideen miteinander teilen. Ende des Zitats. Wir werden also nicht einfach als Geistwesen herumschweben, sondern wir werden auch da kreativ sein, arbeiten. Wir sind zum Arbeiten geschaffen. Und wir werden das auch im Himmel tun. Nun, für diejenigen, wenn ihr also hier nicht arbeiten wollt, hier auf dieser Erde, dann freut euch nicht auf den Himmel, weil ihr werdet auch weiterarbeiten. Ja? Gut, also Arbeit ist an und für sich nichts Böses, nichts Sündiges und deshalb wird es auch im Himmel Platz haben. Im Himmel gibt es keine Sünde mehr, nichts Böses mehr, keine Dunkelheit mehr, kein Böses mehr, aber Arbeit gehört nicht dazu, ist nichts Böses. Zweitens, Arbeit ist ein Geschenk Gottes. Arbeit ist ein Geschenk Gottes. Arbeit ist ein Teil von Gottes Ebenbildlichkeit im Menschen. Arbeit ist Gottes kreative Erfindung seit der Schöpfung. Wir sehen oft Gott nicht als einen arbeitenden Gott, aber genau das ist er. In der Bibel heißt es, dass Gott was? Er schuf, ja? Er arbeitete, er kreierte, könnten wir auch sagen. Er designte, er ist ein Designer, er ist ein Erfinder, er ist kreativ, er schafft etwas. Der Mensch ist Gott ähnlicher, wenn er arbeitet und kreativ ist. Letztlich erfüllt das letztlich sein Leben, das Leben des Menschen, mit Sinn. Es ist also ein Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Gott arbeitete und ruhte am siebten Tag. 1. Mose 2, Vers 2. Das hebräische Wort für Ruhen, Schwath, hier ist, von dem kommt das Wort Sabbat, also er ruhte dann auch, es gab auch Ruhezeit, aber er arbeitete. Drittens. Weil Gott ein arbeitender Gott ist. Drittens, Arbeit ist deshalb auch Gottes Plan für den Menschen. Arbeit ist deshalb auch Gottes Plan für den Menschen. Manchmal wird vergessen, dass Gott mit dem Sabbatgebot gleichzeitig auch gesagt hat, es heißt hier, 6 Tage sollst du was? Kaffeepause machen? ausruhen? Nein. Das heißt, 6 Tage sollst du arbeiten, heißt es da. Und alle deine Werke tun. Das ist ein Gebot. Du sollst arbeiten. Habt ihr euch das mal überlegt? Das ist nicht einfach nur so, ja, ihr dürft euch dann ausruhen. Das ist die Erlaubnis. Oder hier natürlich im Alten Testament ist es ein Gebot auch, den Sabbat zu heiligen. Wir sollten einfach einen Ruhetag haben, heute als Christen im Neuen Bund. Aber trotzdem, lass uns das mal überlegen. Du sollst arbeiten, heißt das eigentlich. Das ist ein Gebot Gottes. Es ist Gottes Plan für uns Menschen, dass wir arbeiten. Gott verfolgt mindestens 3 Zwecke mit der Arbeit. Es gibt mindestens 3 Zwecke hier. Das gehört immer noch zu eurem 3. Punkt. Gottes Plan für den Menschen. Und das ist Versorgung, Lebensqualität und Anbetung. Das sind 3 Dinge hier. Das erste, was der erste Zweck, der mit der Arbeit verfolgt wird, den Gott plant, ist die Versorgung. Wir sollen niemanden zur Last fallen. Deshalb sollen wir arbeiten. Wir sollen für unsere eigenen Bedürfnisse arbeiten. Das haben wir bereits gesehen. Paulus hat dieses Thema auch schon angesprochen im 1. Thessalonicher Brief. Vielleicht könnt ihr euch noch daran erinnern. Im Kapitel 4, das ist schon ein paar Monate her, dass wir im Kapitel 4 waren, im 1. Thessalonicher Brief, ich weiß. Aber hier sehen wir das in Vers 11. Er sagt, ihr sollt eure Ehre darin suchen, ein stilles Leben zu führen, eure eigenen Angelegenheiten zu besorgen und mit euren eigenen Händen zu was? Arbeiten. Sie sollen sich selbst versorgen. Das ist das erste Punkt hier. Wenn wir beten, gib uns unser täglich Brot. Wisst ihr, was Gott uns gibt? Arbeit, damit wir unser Brot verdienen können. Ja? Es ist nicht einfach so, dass Gott einfach dann Brot regnen lässt aus dem Himmel, sondern wir kriegen Arbeit, wir kriegen Versorgung durch Gott. Er gibt uns die Möglichkeit, unser Brot auf den Tisch zu stellen. Das ist der erste Punkt hier, der erste Zweck. Arbeit ist Gottes Plan, das erste ist Versorgung, das zweite ist Lebensqualität. Gott will Lebensqualität für uns. Was heißt das? Nun, Arbeit verleiht dem Menschen Würde. Ist euch schon mal aufgefallen, dass wenn sich jemand vorstellt, dass er meistens erstmal seinen Namen sagt und dann seinen Beruf. Oder wenn wir jemanden kennenlernen, dann fragen wir immer gleich, was arbeitest du? Irgendwie ist das Teil unserer Identität. Es gehört zu uns, unsere Arbeit. Es verleiht uns Lebensqualität. Es macht Sinn in unserem Leben. Wir stellen etwas dar. Wir erfüllen einen bestimmten Zweck in der Gesellschaft. Das ist Gottes Plan. Das kam nicht von irgendwoher. Das ist nicht die Erfindung eines 20. Jahrhunderts oder des Mittelalters oder irgendwas, sondern das ist Gottes Plan. Menschen, die deshalb arbeitslos sind, werden oft was? Depressiv. Sie kommen auf dumme Ideen. Sie wissen nicht, was sie mit sich selbst anfangen sollen. Viele werden auch kriminell. Weil irgendwie fehlt was. Da ist ein Vakuum, das aufgefüllt werden muss. Und deshalb ist es wichtig, dass wir eine sinnvolle Tätigkeit ausüben können. Es verleiht unserem Leben Lebensqualität. Die Arbeit selbst, nicht das Geld und den Luxus, den ihr davon habt. Die Arbeit selbst ist die Lebensqualität. Wir sehen das auch in unserer Gesellschaft hier in Berlin, ganz besonders mit vielen Arbeitslosen. Und viele von ihnen sind auch wirklich nicht einfach nur arbeitslos, weil sie nichts dafür können, das wissen wir. Und lassen sich durchfüttern vom Staat. Das ist leider so, wird ausgenutzt, unser Sozialsystem wird ausgenutzt. Und deshalb sehen wir sie betrunken irgendwo auf der Straße rumgammeln teilweise. Wir kennen vielleicht sogar persönlich solche Leute. Wir sehen irgendwie, fehlt da was im Leben. Es fehlt eine Perspektive. Ich erfülle keinen Zweck, ich mache keinen Sinn in der Gesellschaft, wenn ich nicht irgendeine sinnvolle Tätigkeit ausüben kann. Aber wiederum ist es so, dass Arbeit ohne eine Perspektive auf Gott ebenfalls sinnlos ist. Also es geht nicht darum, nur einfach zu arbeiten. Wir müssen arbeiten in Perspektive auf Gott. Wir finden das im Predigerbuch. Salomo spricht darüber, wie die Arbeit als solches isoliert von Gott keinen Sinn ergibt. Das heißt hier, was bleibt dem Mensch von all seiner Mühe, womit er sich abmüht unter der Sonne? Prediger 1, Vers 3. Denn was hat der Mensch von all seiner Mühe und dem Trachten seines Herzens, womit er sich abmüht unter der Sonne? Prediger 2, 22. Was bleibt nun dem Schaffenden von dem, womit er sich abmüht? 3, Vers 9. So nackt, wie er aus dem Leib seiner Mutter gekommen ist, geht er wieder dahin und er kann gar nichts für seine Mühe mitnehmen, das er in seiner Hand davontragen könnte. Das ist auch ein böses Übel, dass er gerade so, wie er gekommen ist, wieder gehen muss. Und was bleibt ihm davon, dass er sich um Wind abgemüht hat? Nichts. Also irgendwie, wir arbeiten und arbeiten und arbeiten und arbeiten und dann irgendwann gehen wir Rente und hoffen, dass wir irgendwie Geld haben, dann noch genug, wenn es dann noch eine Rente gibt, weiß ich nicht, werden wir sehen. Aber auf jeden Fall, Und dann ist irgendwie, was können wir dann mitnehmen? Nichts. Wir sind nackt in die Welt gekommen, wir gehen nackt wieder raus. Macht irgendwie keinen Sinn. Es macht keinen Sinn. Erst wenn man seinen Blick auf Gott richtet, als Geber der Arbeit, als Erfinder der Arbeit, macht es plötzlich Sinn. Und das, davon schreibt Salomo auch. Das heißt hier zum Beispiel im Prediger 3, Vers 13, doch wenn irgendein Mensch isst und trinkt und Gutes genießt bei all seiner Mühe, so ist das auch eine Gabe Gottes. Das ist ein Geschenk von Gott. Ist es denn nicht besser für den Menschen, dass er esse und trinke und seine Seele Gutes genießen lasse in seiner Mühsal? Doch habe ich gesehen, dass auch das von der Hand Gottes abhängt. Denn wer kann essen und wer kann genießen ohne mich? Das ist ein Zitat hier. Gott sagt das. Wer kann? Gott letztlich ist derjenige, der diese Dinge schenkt. Und deshalb dient es auch noch einem dritten Zweck. Wir haben gesehen Versorgung, wir haben gesehen Lebensqualität. Aber das dritte ist Anbetung. Das ist immer noch der Plan Gottes mit seiner Arbeit für den Menschen. Das dritte, was Gott verfolgt damit, ist Anbetung. Wir arbeiten alle für den Herrn. Arbeit muss als ein Akt der Anbetung gesehen werden. Und zwar jegliche Arbeit. Also nicht nur, ich sag's jetzt mal, um jetzt diese Terminologie zu verwenden, nicht nur christliche Arbeit, eben Predigen zum Beispiel oder was weiß ich. Alle denken immer, ja, es gibt eben säkuläre Arbeit und christliche Arbeit. Das ist Unsinn, das ist griechisches Gedankengut, das ist nicht wahr. Jede Arbeit in sich selbst, wenn sie moralisch vertretbar ist, ich meine jetzt biblisch gesehen, wenn sie legal ist, also ihr könnt nicht zur Ehre Gottes Drogen verkaufen, ich hoffe, das ist jedem klar, ja, ist ein Akt der Anbetung oder soll als ein Akt der Anbetung getan werden. Wenn du an deinem Bürotisch sitzt, vor deinem Laptop, an deiner Schneidemaschine, in deinem oder vor deinem Betonmischer, auf deinem Lastwagen, in deinem Taxi, was immer du tust, auf der Straße die Abfalleimer entleerst, ist egal. Du kannst das als ein Akt der Anbetung tun. Und es sollte als ein solcher gemacht werden. Du betest an, und zwar den Schöpfer der Arbeit. Mit unserer Arbeit ist uns eine Verwalterschaft anvertraut. Wir sollen treu sein mit dem, was uns anvertraut ist. Paulus schreibt das im Kolosserbrief, wir gehen da kurz hin, Kolosser Kapitel 3, gibt er uns Prinzipien, in Kolosser 3, wie wir arbeiten, in welcher Form diese Anbetung aussieht, drei Prinzipien, wie diese Anbetung aussieht bei der Arbeit. Kolosser 3, ab Vers 22, dürft ihr gerne aufschlagen. Hier heißt es, bis 24, ihr Knechte, gehorcht euren leiblichen Herren in allen Dingen, nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens als solche, die Gott fürchten. Und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als für den Herrn und nicht für Menschen. Da ihr wisst, dass ihr von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient dem Herrn Christus. Das sind mindestens drei Dinge, die wir sehen, wie wir diese Anbetung in der Arbeit ihn praktizieren sollen. Das erste hier ist, wir arbeiten im Gehorsam. Wir arbeiten im Gehorsam, konsequent, ehrlich. Also auch wenn der Boss nicht hinschaut, arbeiten wir im Gehorsam. Wir arbeiten, weil wir Gott gehorchen, nicht weil wir erst in unserem Chef gehorchen. Das ist die Idee hier. Gehorcht euren leiblichen Herrn in allen Dingen nicht mit Augendienerei, um den Menschen zu gefallen. Es geht nicht um den Chef. Es geht nicht darum, was der Chef denkt von mir. Das ist auch wichtig, natürlich. Aber es ist viel wichtiger, was mein großer Chef ganz oben denkt von mir, wie ich arbeite. Und unser Chef, das ist das Zweite hier, ist der Herr Jesus selbst. Das bedeutet, dass wir unser Äußerstes geben. Wir arbeiten für den höchsten Chef, für den höchsten Boss. Also unsere Arbeit sollte Qualitätsarbeit sein. Wir sollen nicht schludderig sein. Wir sollen nicht gerade mal das Minimalste tun. Wir können keine Minimalisten sein. Ihr kennt diese Leute. Die machen immer gleich nur gerade, ja, also jetzt bin ich schon eine Minute Überzeit, ja. Und ja, nee, so sollen wir nicht arbeiten. Wir sollen das Beste geben, das Äußerste geben, Qualitätsarbeit liefern. Schnell, effizient, aber auch Qualität. Muss ich meinen Jungs jetzt auch ständig immer wieder predigen. Das sind junge Männer. Das Wichtigste, was sie lernen müssen, ist was? Hart zu arbeiten. Und zwar hart, schnell, effizient und gut. Nicht schludderig. Das ist ein Riesenproblem heute. Die heutigen jungen Leute, Jugendlichen in der Schule, wenn du das, teilweise, ich bin schockiert, wenn die mit Hausaufgaben heimkommen, mit lauter Rechtschreibfehler, die Lehrer korrigieren es nicht mal. Ich denke, was? Was soll das? Wie sollen die das lernen, wenn die das nicht korrigieren? Das ist die heutige Pädagogik. Völliger Unsinn. Wenn ihr euch das jahrelang so einprägt, dann werdet ihr es auch falsch lernen. Wenn es falsch lernt, falsch einprägt, falsch schreiben dürft, für Jahre und Jahre, dann wiederholt ihr das falsch. Die Wiederholung ist der Schlüssel zum Lernen. Seht ihr, was da passiert in unserer Gesellschaft? Deshalb Qualitätsarbeit wollen wir liefern. Wir wissen, dass er uns immer sieht. Wir wissen, dass er uns immer sieht. Wir brauchen keine Kamera zu installieren bei einem Christen im Büro. Brauchen wir eigentlich nicht. Weil Gott sieht alles. Sondern mit dieser Einstellung sollen wir das tun. Die Frage ist, wie arbeitest du? Mit welcher Einstellung arbeitest du auf deiner Arbeit, was immer du tust? Wartest du immer nur auf die Kaffeepausen? Kannst du dich kaum halten, wenn Freitag ist? Yeah, ich kenne diese Leute. Heute ist endlich wieder Freitag. Ja, und dann Montagmorgen. Ja, das ist diejenigen, die regelmäßig arbeiten, Montag bis Freitag. Aber das ist nicht die Einstellung, die wir haben sollten zur Arbeit. Das ist total falsch. Wir sollen die Arbeit als etwas Wertvolles sehen, was Gott uns gegeben hat, ein Geschenk, eine Möglichkeit, ihn zu ehren und anzubeten. Wir arbeiten auch drittens, weil wir von Gott selbst dafür Belohnung erhalten. Ja, das ist so. Euer irdischer Chef mag euch vielleicht nicht so viel bezahlen, wie er euch wünscht. Ja, es kann sein, dass ihr einen Job habt, wo ihr sehr hart arbeiten müsst und nicht viel dabei herausspringt. Ja, das kann sein. Und ihr denkt vielleicht, ja, ich wünschte, ich könnte ein bisschen mehr Geld haben und das ist okay, wenn wir die Möglichkeit haben, was Besseres zu finden. Es gibt überhaupt nichts einzuwenden. Ihr sollt nicht euch selber kasteien, auch auf eurer Arbeit nicht, darum geht's nicht. Aber es kann sein, dass ihr auch einen unangenehmen Chef habt. Aber letztlich denkt daran, der irdische Chef mag euch wenig Lohn geben, aber der überirdische wird euch reichlich belohnen für eure Treue. Das ist das, was Paulus hier sagt im Vers 24 im Kolosserbrief. Ihr werdet von dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen. Das Erbe. Diese wunderbare Gegenwart Gottes im Himmel, diese Möglichkeit, da auf der neuen Erde zu wohnen, kreativ zu sein, mit ihm zusammen. Und das ist so, leider auch in heutigen Gesellschaft spricht man oft von Leuten, die überarbeitet sind, aber meistens ist es nicht die Arbeitsmenge, sondern die Einstellung zur Arbeit, die uns kaputt macht. Wenn ihr jeden Tag mit Zähneknirschen eure Arbeit tut, das ist eine falsche Einstellung, eine verbitterte Einstellung, und die wird euch auch kaputt machen, körperlich. Ja, und wenn wir eine Arbeit gerne verrichten, dann können wir stundenlang arbeiten, wir genießen das richtig. Und ich weiß, manche von uns sagen vielleicht, ja, du solltest mal auf meinen Job kommen. Gut, okay, ich verstehe das. Ich habe jahrelang Taxi gefahren. Ich weiß, was es heißt, viel zu arbeiten und wenig zu verdienen. Ich weiß, was es heißt, sich zu nerven und frustriert zu sein auf der Arbeit und irgendwie nach 2 Stunden erstmal einen Umsatz von 3 Euro zu machen. Ich weiß, was es bedeutet. Aber das hat nichts damit zu tun. Wir sollen trotzdem die Arbeit als wertvoll sehen und zu Gottes Ehre tun. Und das war auch für mich eine Riesenherausforderung, das zu tun. Was zu tun, 5 Jahre lang. Wenn ihr eine Arbeit gerne verrichtet und ihr tut diese Arbeit gerne, weil ihr wisst, ihr dient dem Herrn, deshalb werdet ihr auch gerne und viel und qualitätsmäßig arbeiten. Oft ist es auch das zwanghafte Arbeiten, warum Leute überarbeitet sind. Sie entziehen sich der Verantwortung, zum Beispiel der Familien, den Kindern. Das sind ganz andere Motive. Das ist nicht mehr die Ehre Gottes hier. Das sind falsche Motive, egoistische Ziele, die sie verfolgen und die sie dann letztlich überarbeiten und kaputt machen. Arbeitssucht wird es dann genannt, zu viel Arbeit. Aber ich würde sagen, es ist eher ein unverantwortlicher Umgang mit Arbeit. Selbstüberschätzung, egoistische Ziele, Flucht in die Arbeit. Aber das ist alles nicht Arbeit zur Ehre Gottes. Nun, ich habe einige Studenten erlebt, Mitstudenten bei mir am Master Seminary, die hatten leider auch so eine falsche Einstellung zur Arbeit und haben sich so viel aufgeladen, weil sie dachten, sie müssen ja so fromm sein und so viel arbeiten, dass sie fast ihre eigenen Familien kaputt gemacht haben. Es gibt diese Geschichte, die hast du auch gehört, Carrie, von dieser Frau, die dann am Ende des Seminaries, nach 4 Jahren, die Bücher alle aufs Bett schmeißt beim Mann und sagt, du hast die letzten 4 Jahre mit ihnen geschlafen, jetzt kannst du das weiterhin tun, und dann ist sie gegangen. Ja, und so ist einfach, Leute, wir können unsere Familien kaputt machen, aber das ist nicht das Ziel, warum Gott uns die Arbeit gegeben hat. Also, sowas wie überarbeitet sein kommt oft daher, dass wir eine falsche Einstellung zur Arbeit haben. Irgendwas, wir müssen unsere Herzen prüfen. Wir müssen nicht die Umstände ändern in erster Linie, sondern wir müssen unsere eigenen Herzen prüfen, unsere eigene Einstellung zur Arbeit. Das war Gottes Plan für den Menschen mit der Arbeit. Jetzt kommt Punkt 4. Deshalb Arbeit mit christlicher Motivation. Jetzt verstehen wir das. Christliche Motivation zur Ehre Gottes, im Gehorsam, im Bewusstsein, dass wir für Gott arbeiten. Ist daher auch in jedem politischen System möglich. Ihr könnt überall zur Ehre Gottes arbeiten. Ob das jetzt Kapitalismus ist oder Kommunismus oder Sozialismus oder Monarchie, was immer. Nun, man kriegt vielleicht nicht genau gleich viel Geld, das kann sein. Aber wenn ihr zur Ehre Gottes arbeitet, dann sollte das nicht so eine große Rolle spielen. Das ist die Herausforderung. Die Hauptmotivation ist nicht, reich zu werden, viel Geld zu haben, viel Luxus zu haben, sondern die Hauptmotivation ist, Gottes Plan, ihm zur Ehre zu erfüllen. Hier auch, sich nicht einfach durchfüttern zu lassen vom Sozialsystem. Wichtig ist hier auch zu erwähnen, es ist nicht falsch, Sozialleistungen zu kriegen, das sage ich nicht, wenn das legal ist und wenn das angeboten wird, aber es ist falsch, nichts zu arbeiten und zu sagen, mein Traumjob ist Hartz IV. Ja, das ist falsch. Wenn ihr viel arbeitet und halt wenig Geld kriegt und dann noch ein bisschen auf Hilfe angewiesen seid, ist das völlig okay, weil ihr arbeitet für euer Geld. Darum geht es. Ihr arbeitet nicht, weil ihr in erster Linie Geld wollt, sondern weil ihr Gott die Ehre geben wollt. Ich möchte das nur sagen, weil das hier so ein Thema ist bei uns auch in Berlin immer wieder, den ganzen Sozialleistungen und all diese Dinge. Aber wir als Christen, wir können trotzdem in diesem System leben und sagen, wir arbeiten, wir sind fleißig, wir sind treu, wir arbeiten zur Ehre Gottes. Und Gott wird uns auch versorgen durch die eine oder die andere Weise. Wir können in jedem System. Und fünftens, es gibt daher auch keinen Unterschied, das habe ich schon gesagt, zwischen christlicher und säkularer, also zwischen christlicher und weltlicher Arbeit. Es gibt nicht einen christlichen Beruf und einen weltlichen Beruf. Ja, ich als Pastor bin christlicher Beruf und der Taxifahrer, das ist weltlicher Beruf. Das ist Unsinn. Jede Arbeit kann zur Ehre Gottes als Akt der Anbetung und als eine Verwalterschaft getan werden. Es gibt keine geistliche und ungeistliche oder weltliche Arbeit. Das gibt es nicht. Nicht in der Bibel. Das ist leider ein griechisches Konzept. Ich möchte euch hier ganz kurz ein Zitat aus einem Buch vorlesen. Aristoteles erklärte die Arbeit als Handwerker oder Händler als ohne Vornehmheit und der Feind der Vollkommenheit des Charakters. Also wenn ihr Arbeiter seid oder Handwerker, dann ist das der Feind des vornehmen Charakters. Ihr seid dann irgendwie sowas Unedles, sowas Primitives. Leute, die mit den Händen arbeiten. Das war typisch im griechischen Gedankengut. Deshalb findet ihr auch Paulus, der das immer wieder betont. Wir haben mit unseren eigenen Händen gearbeitet. Weil gerade unter den Griechen war das ein Problem. Jemand, der mit den Händen arbeitet, der ist nicht edel. Der gehört irgendwie zu der zweiten Klasse. Und die erste Klasse, die arbeitet geistlich. Das sind die Philosophen, die Denker. Das ist die vornehme Arbeit. Und das andere, das sind da diese Bauern und so, und die können wir da, die sollen da bleiben, wo sie sind. Das war das Denken. Also Unedles, primitive Menschen. Und leider hielt dieses Denken auch Einzug in die Kirche. Kirchengeschichte zeigt uns das. Beispiel der Kirchenvater Eusebius schrieb, zwei Wege des Lebens sind durch das Gesetz Christi der Kirche gegeben. Der eine ist über dem Natürlichen, jenseits des gewöhnlichen menschlichen Lebens, ganz und beständig abgesondert vom gewöhnlichen und herkömmlichen Leben der Menschheit. Es widmet sich ausschließlich dem Dienst an Gott. Dieses ist die vollkommene Form des christlichen Lebens. Zitat Ende. Also das Leben als Mönch. Immer nur studieren, in den Sphären schweben der Theologie, ja. Und nichts mit den Händen machen. Das ist was für die dummen Leute. Das machen die. Wir sind die Elite. Leider auch in der Kirchengeschichte sehen wir dieses Denken. Und den ganzen Tag Schriften studieren, mönchsmäßig leben. Und das ist dumm und schlimm. Wisst ihr warum? Wisst ihr, warum das dumm ist? Unser Herr Jesus hatte was für einen Beruf? Zimmermann! Er hat mit seinen Händen gearbeitet, unser Erlöser, an dem wir glauben. Also er ist unser ultimatives Beispiel dafür, dass er gearbeitet hat mit seinen Händen. Und dann geht's weiter. Paulus, Zeltmacher. Ja, das war auch Arbeit mit den Händen. Das ist nichts Falsches, das ist nichts Primitives. Das könnt ihr genauso zur Ehre Gottes tun, wie der Philosoph, der eben in seiner Mühle sitzt die ganze Woche, wie Sam vorhin gesagt hat. Er war Zimmermann. Mit den Händen gearbeitet. Arbeit, jede Arbeit ist wertvoll und würdevoll, egal welche, wie gesagt, sofern sie moralisch, biblisch vertretbar ist und nicht illegal ist und kann zur Ehre des Herrn getan werden. Sechstens, jetzt kommt der Punkt, jetzt kommt das Problem. Arbeit wurde durch den Sündenfall erschwert. erschwert. Sie wurde nicht zur Sünde, sie wurde nicht zum notwendigen Übel, sie wurde erschwert. Jetzt gehen wir nochmal zurück zum ersten Buch Mose. Ich weiß, wir machen heute so ein bisschen Bibelstudium. Das ist, wir machen jedes Mal Bibelstudium, aber so ein bisschen hin und her blättern in der Bibel. Das ist aber auch gut. Könnt ihr mal gucken, wie gut ihr eure Bibeln kennt. 1. Mose 3, ist auch nicht so schwer, das erste Buch, ne? 1. Mose 3, Kapitel 3, Vers 17. Wir interessieren uns hier für Vers 17. Und das ist da, wo Gott dem Adam die Konsequenz seiner Sünde bekannt gibt. Und hier heißt es, und zu Adam sprach er, weil du der Stimme deiner Frau gehorcht und von dem Baum gegessen hast, von dem ich dir gebot und sprach, du sollst nicht davon essen, so sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon nähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du genommen. Und dann heißt es hier noch, denn du bist Staub. Und zum Staub wirst du wieder zurückkehren. Aber achtet euch, der Fluch ist nicht die Arbeit selbst. Der Fluch ist das Erschwernis, die Anstrengung bei der Arbeit, die Mühe, aber nicht die Arbeit selbst. Das ist ganz wichtig, das auseinanderzuhalten. Das ist der Fluch. Der Fluch ist die Anstrengung bei der Arbeit. Und ihr dürft euch freuen, im Himmel werden wir von diesem Fluch befreit sein und wieder kreativ arbeiten dürfen. Entspannt arbeiten dürfen, fröhlich, ohne diese Mühe, ohne diese Dornen und Disteln in unserer Arbeit drin. Und ich finde es interessant, das zu beobachten in unserer Gesellschaft. Ich meine, unsere Gesellschaft, gerade bei der industriellen Revolution und das ganze Aufkommen unserer Technik, unserer iPads und was wir alles haben heute, wir denken, wir können uns unsere Arbeit erleichtern, aber eigentlich, was wirklich stattfindet, ist nur eine Verschiebung der Probleme. Weil jetzt heute brauchen wir Computersupport, wir brauchen ganz neue Berufe, weil wir uns diese ganzen Dinge geschaffen haben. Der Schweiß und die Mühe bleibt in der Arbeit. Es ist nicht, ihr könnt euch die Arbeit erleichtern in einer Ecke, dafür wird es in einer anderen Ecke plötzlich schwieriger und härter. Wenn euer Computer mal abstürzt, dann wisst ihr, wovon ich spreche. Ihr könnt eine ganze Nacht da sitzen und irgendwelche Probleme lösen. Außer ihr habt Apple. Nee, das war nur ein Witz. Nee, aber ihr versteht, was ich meine. Wir verschieben die Problematik. Wir können diesen Fluch irgendwie nicht entfernen. Wir können das nicht entfernen. Aber wie wir uns auch immer bemühen. Und deshalb, der Fluch ist die Erschwernis in der Arbeit. Punkt 7. Wie sieht es mit der Freizeit aus? Arbeit und Freizeit. Das ist Punkt 7. Wie sieht es damit aus? Nun, wir müssen verstehen, Freizeit ist ein Privileg weniger Menschen, okay? Es ist ein Privileg weniger Menschen. Es gibt nicht viele Menschen, die wirklich Freizeit haben auf dieser Erde. Das muss uns bewusst sein, wir, die wir Freizeit haben. Gott ruhte am siebten Tag. Der Mensch sollte Zeiten der Ruhe haben. Es ist nicht unbiblisch. Ihr seid nicht faul, wenn ihr euch ausruht. Wenn ihr sie habt, nutzt sie zur Ehre Gottes. Ja, wir wissen, 1. Korinther 10, 31, egal was ihr tut, ob ihr nun esst oder trinkt, tut alles zur Ehre Gottes. Wir können alles zur Ehre Gottes tun, selbst ruhen. Gott selbst hat geruht am siebten Tag. Das kann Ausspannen bedeuten, denn wenn der Körper genügend Ruhe hat, kann er auch wieder effektiver arbeiten. Auch hier, es ist nicht christlich und es ist auch nicht fromm, wenn ihr nur 3 Stunden pro Nacht schlaft. Weil ihr werdet irgendwann mal mit eurer Leistung runtergehen. Irgendwann mal werdet ihr nicht mehr arbeiten können. Euer Körper braucht Ruhe. Die Regel ist normalerweise regelmäßig schlafen, regelmäßig essen und regelmäßig bewegen. Auch der Körper braucht diese Bewegung. Wenn ihr jetzt eine Arbeit habt, wie ich, ständig vor dem Computer sitzen, na, dann ist es gut, Bewegung zu haben. Der Körper muss auch funktionsfähig sein. Es ist also nicht verkehrt, sich auszuruhen, die Freizeit zu nutzen, meinetwegen in Urlaub zu gehen. Wenn ihr wirklich hart arbeitet. Ja, wenn ihr als Arbeitsloser dann noch in die Ferien gehen wollt, dann denke ich, wozu gehst du in den Urlaub? Wovon willst du dich denn erholen? Vom Nichtstun? Versteht ihr? Das ist sinnlos. Wenn ihr wirklich hart arbeitet, dann müsst ihr auch Zeiten der Ruhe haben. Ihr müsst euch ausruhen. Euer Körper muss sich sozusagen wie neu starten bei einem Computersystem, aber so ähnlich ist das beim Schlafen. Der Körper wird sich erholen im Schlaf, er wird neu gebootet. Ja? Das ist wichtig. Arbeit und Freizeit sind oft dann plötzlich Prioritäten, und die sollten wir natürlich nicht so setzen. Wir sollten unsere Freizeit zum Beispiel auch im Dienst der Gemeinde brauchen. Das ist dann auch sinnvoller. zeitaufwendige Hobbys, die uns eigentlich mehr Zeit sparen, aber die eigentlich nur egoistisch sind. Wir müssen uns ein bisschen hüten davor. Das ist unsere Gesellschaft. Aber denkt daran, das ist ein Privileg, dass wir Freizeit haben. Das ist das Thema Freizeit. Und jetzt kommen wir zu Punkt 8. Und das ist ganz wichtig. Deshalb ist Faulheit Sünde. Ihr dürft euch ausruhen. Ja, meinetwegen 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht ist durchschnittlich, was der Mensch braucht. Aber nicht 12. Okay? Dann wird dieser Segen missbraucht. Wenn wir einfach schlafen und uns drehen. Und die Bibel hat sehr, sehr scharfe Worte für Faulenzer. Es ist wirklich sehr, sehr ernst. Weil es Gottes Plan ist. Weil Gott selber ein Gott der Arbeit ist. Weil er selber arbeitet, ein kreativer Gott ist. Und der Plan für den Menschen ist, du sollst arbeiten. Das Gebot für den Menschen ist zu arbeiten. Ist Faulheit ganz klar Sünde. Ja? Das müssen wir einfach verstehen. Es ist Sünde. Es ist nicht einfach nur, ja, der ist halt ein bisschen faul. Nee, er sündigt. Er lebt in Sünde, wenn er faul ist. Sprüche 6 heißt es so schön: Geh hin zur Ameise, du Fauler, sieh ihre Wege an und werde weise. Obwohl sie keinen Anführer hat, weder Vorsteher noch Herrscher, bereitet sie dennoch im Sommer ihr Brot und sammelt in der Erntezeit ihre Speise. Wie lange willst du liegen bleiben, du Fauler? Wann willst du aufstehen von deinem Schlaf? Ein wenig schlafen, ein wenig schlummern, ein wenig die Hände in den Schoß legen, um zu ruhen. So holt dich die Armut ein wie ein Läufer und der Mangel wie ein bewaffneter Mann. Wow. Faulheit wird in der Schrift oft mit Armut in Verbindung gebracht. Nun, es mag Arme geben, die nichts dafür können, aber hier in unserer Gesellschaft ist das sehr selten der Fall. In unserem Land sind es viele Leute, die einfach faul sind und deshalb sich dazu entscheiden, irgendwo auf der Straße zu sein. Als ich als Taxifahrer arbeitete, hatte ich öfters Bettler, die zu mir gekommen sind, da wenn man da so an der Halte steht und ja, kannst du mir mal ein bisschen 2 Euro geben und so. Und ich gesagt, nee, ich gehe jetzt hier ins Kaffee und ich kaufe dir ein Brötchen und einen Kaffee. Oh nein, das will ich nicht. Und ich gesagt, tut mir leid, ich unterstütze nicht deine Sucht. Ja, und diese Leute kaufen sich davon Alkohol. Und da habe ich gesagt, das mache ich nicht, tut mir leid. Im Herbst will der Faule nicht pflügen, begehrt er dann in der Erntezeit, so ist nichts da, heißt es in Sprüche 20,4. Er ist einfach zu faul, deshalb hat er am Ende nichts. Wenn du nicht arbeitest, musst du dann nicht dich wundern, dass du nicht essen kannst. Und das ist genau das, was Paulus im 2. Thessalonischer Brief in Kapitel 3 anspricht. Aber auch für seinen Auftraggeber ist der Faule eine Qual, so heißt es in Sprüche 10,26, wie der Essig für die Zähne und der Rauch für die Augen. Das ist nicht sehr angenehmes Bild hier. So ist der Faule für die, welche ihn senden. Man könnte auch sagen, so ist der Faule für die, welche ihn anstellen. Manche Leute wundern sich, warum sie keine Arbeit finden. Nun, wenn du faul bist, dann musst du dich selber hinterfragen. So jemanden würde ich auch nicht einstellen. Da mache ich ja nur rückwärts mit so einer Person. Warum sollte ich denn einstellen? Der will ja nicht arbeiten. Und es warten 10 andere in der Schlange, die arbeiten. Der ruiniert mich ja nur. Und dann heißt es, in Sprüche 19,24, hat der Faule seine Hand in die Schüssel gesteckt, so will er sie nicht wieder zum Mund zurückbringen, weil er zu faul ist dafür. Diese Leute sind zu faul, sich sogar selber zu pflegen. Oft sehen diese Leute auch sehr ungepflegt aus. Die Tür dreht sich in der Angel, und der Faule in seinem Bett. Die Tür macht wenigstens irgendwo noch eine Funktion, aber der Faule überhaupt nicht. Sie bleibt aber immer an derselben Stelle und dreht sich. Genauso dreht sich der Faule immer nur um sich selbst. Ihr seht, man könnte noch viel mehr aufzählen hier, aber die Bibel hat keine guten Worte übrig für Faulpelze, Nichtsnutze und Müßiggänger. Sie verurteilt dies aufs Schärfste und fordert jeden zur Buße auf, der so lebt. Buße heißt, ich bekenne meine Sünde und ich kehre davon um. Ich höre auf, faul zu sein, beginne zu arbeiten. Nun, was sollen wir tun? Wie wenden wir diese Ethik auf unser Leben an? Wie sieht eine christliche Arbeitsethik denn aus? Thessalonicher hatten offenbar Schwierigkeiten in dem Bereich. Paulus musste sie daran erinnern, im Thessalonischer Brief. Nun, lasst mich das kurz zusammenfassen hier. Und ihr seht das auf einem Blatt, Anwendung der christlichen Arbeitsethik. Und da habe ich auch 6 Punkte. Und das machen wir ganz kurz. Einfach, dass ihr seht, was ist jetzt das? Was ist jetzt der Kern der ganzen Sache? Wie sieht das für uns aus? Nun, erstens, jeder sollte arbeiten. Das ist mal ganz einfach. Jeder sollte arbeiten. Du kannst auch in der Gemeinde arbeiten, wenn du zur Zeit arbeitslos bist, zum Beispiel, oder arbeitssuchend, wie man heute so schön sagt. Gott hat Arbeit befohlen und deshalb sollen Menschen arbeiten. Sie werden ihre Erfüllung darin finden. Es ist der Schlüssel, um Sinn und Zweck des Lebens zu verstehen. Gott hat uns zu einem bestimmten Zweck hier auf diese Erde gestellt, nämlich um eine sinnvolle Tätigkeit auszuüben. Nicht einfach um rumzusitzen. Jeder sollte arbeiten. Zweitens, die Vorzüglichkeit ist der Standard des christlichen Arbeiters. Wir geben uns nicht zufrieden mit Minimalismus. Wir machen nicht gerade nur das Nötigste, sondern wir gehen darüber hinaus. Wir wollen Vorzüglichkeit, wir wollen Qualität. In Epheser 6, Verse 6 bis 7 heißt es, dass der Christ ermahnt wird, seine Arbeit nicht für den Menschen, sondern für den Herrn zu tun. Genau gleich wie in Kolosser 3. Und das gilt auch für die Arbeit in der Welt, um jetzt diese Terminologie zu verwenden, draußen in eurem Beruf oder auch in der Gemeinde. Obwohl es da, wie gesagt, keine Wertunterschiede gibt. Egal wo ihr seid, ihr arbeitet Qualität, Vorzüglichkeit. Drittens, Respekt und Gehorsam kennzeichnen den christlichen Arbeiter. Respekt und Gehorsam kennzeichnen den christlichen Arbeiter. Beide Briefe, Kolosser und Epheser, fordern den Sklaven, das ist heute der Arbeiter, heraus, seinen Meister, was? Zu respektieren, ihm zu gehorchen. Petrus' Brief genau dasselbe. Sich ihm unterzuordnen. Könnt ihr lesen, 1. Petrus 2. Und das waren teilweise auch gemeine, böse, wir würden sagen fiese Meister, ja, gegenüber ihren Sklaven. Und Petrus sagt, ordnet euch unter. Natürlich soll der Meister, der Arbeitgeber, wenn er Christ ist, genauso seine Angestellten mit Liebe und Respekt behandeln. Aber es kann sein, dass dein Arbeitgeber kein Christ ist. Darfst du dann rebellieren? Nein, du sollst dich genauso unterordnen. Liebe, gegenseitiger Respekt, Gerechtigkeit müssen das Verhältnis zwischen Arbeiter und Arbeitgeber charakterisieren. Und wie gesagt, ihr denkt jetzt vielleicht, ja klar, du kannst gut reden, du solltest mal. Ich habe 2 Jahre für einen Chef gearbeitet, den man nie zufriedenstellen konnte. Das war eine riesen Herausforderung für mich. Der wollte immer, dass ich abdrücke. Das war im Verkauf. Immer möglichst viel verkaufen, verkaufen, verkaufen. Umsatz, Umsatz, Umsatz. Ich habe gesagt, tut mir leid, ich kann den Leuten nicht das Vogelfutter zur Kuckucksuhr verkaufen. Das will ich nicht tun. Ja, das kann ich nicht moralisch verantworten. Und so musste ich mich aber trotzdem unterordnen und sage, ich tue mein Bestes. Aber das war sehr schwierig. Das ist eine Herausforderung. Viertens, alle Berufe, insofern sie biblisch und ethisch vertretbar und legal sind, sind würdevoll vor dem Herrn. Nochmal, es gibt keinen Unterschied zwischen weltlicher und geistlicher Arbeit. Ihr arbeitet alle von Herzen als dem Herrn. Und mit jeder Arbeit kann man Gott verherrlichen, wenn man sie treu tut. Er ist der Geber der Arbeit, der Erfinder der Arbeit. Fünftens, Arbeit gibt euch die Möglichkeit, ein Zeugnis zu sein. Das ist vielleicht ein Punkt, den wir noch nicht angesprochen haben. Hier, wenn wir als christliche Arbeiter diese Dinge tun, auf Qualität, auf Treue und für den Herrn arbeiten, dann sind wir ein Zeugnis, eine mächtige, eine kräftige Botschaft, eine evangelistische Botschaft. Das ist Mission. Arbeitsplatz kann auch oder ist auch Mission. Das ist eine kraftvolle Botschaft, die ihr sendet. Und nicht, indem ihr vielleicht am ersten Arbeitstag gleich reinkommt und allen ein Traktat gebt und ein Riesenkreuz am Hals trägt. Das meine ich nicht. Das ist auch nicht weise, das zu tun. Da geht ihr nämlich den Leuten nur auf den Zeiger damit. Das ist kein gutes Zeugnis. Nein, wir wollen durch unser Leben erstmal zeigen, dass wir wirklich Christen sind. Die Welt hat genug Christen gehört. Sie muss Christen sehen. Okay? Wir müssen erstmal die Werke zeigen. Und dann natürlich dürfen wir mal jemandem ein Traktat geben und sollen mal über den Glauben reden. Wir sollen unseren Mund aufmachen. Aber bitte, seid weise. Passt auf. Wir wollen das in Liebe und in Respekt tun. An unseren Arbeitsstellen, wo immer wir sind. Arbeit gibt uns die Möglichkeit, ein Zeugnis zu sein. Und zwar in erster Linie durch die Arbeit. Durch die Arbeit. Und in unserer heutigen Gesellschaft braucht es überall Christen. Egal in welcher Position ihr seid. Politiker, EU-Rat, Bauarbeiter, Verkäufer, was auch immer. Ist egal. Ihr könnt treu sein. Sechstens. Arbeit ist eine Form der Anbetung. Haben wir auch schon gesagt, aber das ist einfach so zusammenfassend hier. Deine Arbeit ist Anbetung Gottes. Wenn du also am Morgen früh, am Montag aufstehst, einige von uns stehen sehr früh auf, das weiß ich. 3 Uhr morgens, was weiß ich, ja, weiß jemand. Dann gehst du auf die Arbeit, um Gott anzubeten, nicht um wieder schuften zu gehen. Ja? Und ich weiß, wenn Sam seine Pakete hin und her schleppt oder wenn sonst jemand irgendwas tut, tut er das zur Ehre Gottes. Das ist Anbetung. Das ist euer Gottesdienst. Das ist ganz wichtig. gibt eine ganz andere Perspektive von unserer Arbeit. Ist doch so, oder? Das ist, sehen wir das mit ganz anderen Augen, wenn wir das so anschauen. Wenn wir die Bibel zur Hand nehmen und schauen, wie Gott unsere Arbeit sieht und definiert. Die Thessalonicher hatten das irgendwie verpasst. Zumindest einige von ihnen, nicht alle. Wir sehen, dass es sich hier im Kapitel 3, jetzt dürft ihr gerne wieder zum 2. Thessalonicher Brief zurückkehren. Und das war jetzt alles Einleitung, erstmal, ja. Das war jetzt alles Einleitung. Keine Angst, wir werden nächstes Mal weitermachen hier. Aber mir war es jetzt einfach wichtig, diese Grundlage für euch zu legen, dass wir das verstehen, dass wir sozusagen mit Paulus jetzt auf einer Ebene sind, wenn er jetzt die Thessalonicher oder eine bestimmte Gruppe von Menschen in dieser Gemeinde in Thessalonich zurechtweist. Dass wir verstehen, mit welchem Denken geht Paulus an diese Sache heran. Mit welchem Denken, mit welcher Grundlage geht Paulus an diese Geschichte hier heran? Im 2. Thessalonicher 3, die Verse 6 bis 18. Und wir wollen das jetzt nochmal zusammen lesen hier. Kapitel 3, 2. Thessalonicher Kapitel 3, die Verse 6 bis 18. Und wenn ihr jetzt dieses ganze Gebäude, was ich euch jetzt gegeben habe, so ein bisschen in eurem Hinterkopf haltet, diese 8 Punkte und dann diese 6 Punkte, die es zusammenfassen, lest diesen Text jetzt mal und denkt darüber nach, was Paulus hier sagt. 2. Thessalonicher 3, Vers 6. Wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Ihr wisst ja selbst, wie ihr uns nachahmen sollt. Denn wir haben nicht unordentlich unter euch gelebt. Hier kommt das Zeugnis. Wir haben auch nicht umsonst bei jemandem Brot gegessen, sondern mit Mühe und Anstrengung, hier kommt der Fluch, haben wir Tag und Nacht gearbeitet und niemand von euch zur Last zu fallen. Hier kommt ein Zweck von der Arbeit. Nicht, dass wir kein Recht dazu hätten, sondern um euch an uns ein Vorbild zu geben, wieder das Zeugnis, damit ihr uns nachahmt. Hier ist sogar Jüngerschaft. Denn als wir bei euch waren, geboten wir euch dies. Wenn jemand nicht arbeiten will, so soll er auch nicht essen. Hier das Prinzip der Selbstversorgung. Wir hören nämlich, dass etliche von euch unordentlich wandeln und nicht arbeiten, sondern unnütze Dinge treiben. Solchen gebieten wir und ermahnen sie im Auftrag unseres Herrn Jesus Christus, dass sie mit stiller Arbeit ihr eigenes Brot verdienen. Hier kommt die Buße über diese Sünde der Faulheit. Ihr aber, jetzt spricht er eine andere Gruppe an, Brüder, werdet nicht müde, Gutes zu tun. Hier spricht er die Freigebigen an, die wahrscheinlich die anderen durchfüttern mussten, die das Sozialsystem waren sozusagen, und die saßen ihnen auf dem Portemonnaie. Aber er sagt, sie werden nicht müde, Buße zu tun, das ist eine andere Gruppe hier. Wenn aber jemand unserem brieflichen Wort nicht gehorcht, den kennzeichnet und habt keinen Umgang mit ihm. Wow, Ausschluss. Gemeindeausschluss kann es geben, wegen Faulheit. Das hat man überlegt. Das ist Sünde. Damit er sich was schämen muss. Doch haltet ihn nicht für einen Feind. Hier kommt der Punkt. Es geht nicht darum, ihn fertig zu machen, sondern weist ihn zurecht als einen Bruder. Es geht darum, ihn dazu zu bringen, sich zu schämen, weil er gesündigt hat und dass er Buße tut und wieder aufgenommen werden kann. Er aber, der Herr des Friedens, gebe euch den Frieden alle Zeit und auf alle Weise, der Herr sei mit euch allen. Die Betonung des Friedens hier ist auch interessant, das werden wir auch noch sehen. Es gibt sehr viel Unfrieden in der Gemeinde, wenn es faule Leute gibt. Der Gruß mit meiner des Paulus Hand, dies ist das Zeichen in jedem Brief, so schreibe ich, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit euch allen. Amen. Also er schließt damit ab, mit dieser letzten Ermahnung. Und wie gesagt, Paulus fordert die Gemeinde in Thessalonich auf, sich um die Faulpelze in ihrer Gemeinde zu kümmern. Er gebietet ihnen, gegen dieses Verhalten in der Gemeinde vorzugehen. Auch weil dadurch die anderen, die hart arbeitenden Geschwister, frustriert wurden. Das haben wir gesehen. Vers 13, wo diese andere Gruppe angesprochen wird. Werdet aber nicht müde, Gutes zu tun. Werdet nicht müde, Gutes zu tun. Werdet nicht müde in eurer Freigebigkeit. Weil die anderen euch ausnutzen. Das ist manchmal schwierig. Und wiederum würde dann die Hilfe, die für diejenigen wäre, die es wirklich brauchen, ausbleiben. Und das wäre schlimm. Sie würden dann Gebot der Nächstenliebe dann auch nicht nachkommen. Es gab also Probleme hier. Wegen diesen paar Leuten, einige Leute offenbar, die faul waren und unnütze Dinge treiben, so wie es Paulus beschreibt hier. Faulheit ist also ganz klar eine moralische Angelegenheit. Es ist nicht einfach eine Schwäche, die ich habe, oder na ja, ich bin halt nicht so der Schnelle oder der Fleisch. Nein, das ist eine Sünde. Es ist eine Sünde. Und es ist eine Sünde in erster Linie gegen Gott, weil er geboten hat, dass wir arbeiten sollen. 6 Tage sollst du arbeiten. Und deshalb haben wir auch 6 Gründe, kein Faulpelz zu sein, hier in diesem Text. Er ist nicht deswegen, aber 6 Gründe, kein Faulpelz zu sein. Mit dem fangen wir jetzt noch an heute. Wir gucken uns nur den ersten noch an. Und dann werden wir Schluss machen und wir werden beim nächsten Mal weiterfahren in diesem Text. Wir werden diesen Text jetzt als Grundlage nehmen. Und dieser Text gibt uns eine Warnung. Er gibt uns 6 gute Gründe, 6 Motivationen, um euch klar zu machen, um mir, um uns klar zu machen, warum wir nicht Faulpelze sein sollen, warum wir nicht faul sein sollen, warum wir nicht unnütze Dinge treiben sollen, warum wir arbeiten sollen. Es ist also so eine Art Abschreckung für uns. Es ist ein abschreckendes Beispiel, ist hier uns gegeben im 2. Thessalonicher 3, 6 bis 18. Nun eben, jemand, der sich Christ nennt und ein Fauler ist, der sollte sich Folgendes bewusst werden. Wenn jemand nicht arbeiten will, um die eigenen Bedürfnisse zu sorgen und einfach nur unnütze Dinge treibt, dann gibt es 6 Dinge, die er sich überlegen muss. Das erste ist, ihm könnte der Ausschluss drohen. Ihr müsst es jetzt nicht alles aufschreiben, wir werden es das nächste Mal durchgehen. Zweitens, er verachtet gute Vorbilder. Drittens, er ignoriert biblische Lehre. Viertens, er stiftet Unfrieden. Fünftens, er wird gekennzeichnet. Und sechstens, er findet keinen Frieden. Das sind 6 Warnungen hier an jeden von uns, uns zu überlegen, uns zu hinterfragen. Und zwar nicht nur, ob wir faul sind, sondern ich denke auch an unsere Einstellung zur Arbeit. Wenn wir die Arbeit mit einer falschen Einstellung tun, können wir innerlich genauso faul sein, auch wenn wir äußerlich arbeiten. Weil wir sind trotzdem, wir mögen nicht, was wir tun. Wir sind, ich will nicht arbeiten. Das ist meine Einstellung. Ich will nichts tun. Ich muss ja zwar, ich werde ja gezwungen, sonst werde ich gefeuert, aber ich will eigentlich innerlich nicht. Wir müssen unsere Einstellung überprüfen. Also der erste Punkt, wie gesagt, hier ist, wenn jemand nicht arbeiten will, dann droht ihm der Ausschluss aus der Gemeinde. Das ist Vers 6. Guckt euch das nochmal an, hier in Vers 6. Hier heißt es, wir gebieten euch aber, Brüder, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, dass ihr euch von jedem Bruder was zurückzieht, der unordentlich wandelt und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Dass ihr euch zurückzieht. Das ist ein interessantes Verb. Es kommt von stellen oder setzen. Also eigentlich, dass ihr euch selbst wegstellt von ihm. Dass ihr irgendwie euch weghaltet von ihm. Nicht mehr diese intime, diese innige Gemeinschaft habt mit ihm, die ihr sonst habt, geistlich. Ihr sollt euch zurückziehen von ihm. Es kommt von einem Kompaktmachen oder Zusammenrollen eines Segels. Das ist ganz interessant. Und schließlich auch einschränken oder kontrollieren. Also wir sollen uns selbst hier wegziehen von ihm. Und in diesem Zusammenhang hier geht es um den 4. Schritt der Gemeindezucht, der sogenannten korrektiven Gemeindesorge. Wenn ihr das mal anschauen wollt, in Matthäus 18 werden uns diese Prinzipien gegeben. Hier heißt es, wenn aber dein Bruder gegen dich sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das ist das Erste. Geh auf ihn zu. Also wenn du jemanden sündigen siehst, jetzt in dem Fall, jemand ist faul, will nicht arbeiten, dann renne nicht zu den Ältesten oder den Pastoren, sondern geh zu diesem Bruder und sprich ihn an oder zu dieser Schwester. Wenn er oder sie auf dich hört, hast du deinen Bruder gewonnen. Wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit durch den Mund von 2 oder 3 Zeugen jede Sache bestätigt wird. Nimm dir Zeugen dazu. Das können dann die Ältesten sein, muss aber nicht sein. Leute, die das auch sehen. Wenn er aber nicht auf sie hört oder auf sie hört, so sage es der Versammlung, sage es der Gemeinde. Wenn er aber auf die Gemeinde nicht hört, so sei er dir wie ein Heide und Zöllner. Genauso können wir auch 1. Korinther 5 herbeiziehen, Vers 13, schafft das Böse hinaus aus eurer Mitte. Also es gibt einen Ausschluss aus der Gemeinde. Und dies tun wir auch nicht in einem bösen Sinne. Wir schmeißen die Leute, geh raus. Ja, nicht so. Wir geben ihnen nicht den Tritt, sondern wir meiden die Gesellschaft oder die Gemeinschaft mit ihnen, weil wir sagen, hey, du verhältst dich nicht länger wie ein Gläubiger, du tust keine Buße, wir müssen dich rausstellen, bis du Buße getan hast und dann bist du wieder willkommen. Und das Ziel ist die Wiederaufnahme oder die Wiederherstellung dieser Person. Das Ziel der Gemeindezucht ist an keiner Stelle die Idee, dass wir Leute zur Gemeinde rausschmeißen, sondern das Ziel ist, den Bruder zu gewinnen. Und wir sollen das in einem Geist der Sanftmut tun, das ist Galater 6. Ordnet das an. Und hier geht es auch um Leute, das ist auch ganz wichtig, die das beständig tun. Das Wort wandeln hier, die unordentlich wandeln, ist ein Präsenspartizip, die beständig ohne Unterbruch das tun. Das ist eine Gewohnheit in ihrem Leben. Ja, es geht hier nicht um Leute, die, ich meine, jeder von uns war mal faul oder hat mal keine Lust gehabt oder irgendwas und dann tun wir wieder Buße und dann geht's weiter. Es geht hier nicht um solche, sondern es geht um Leute, die das als Lebensstil haben. Ja, das ist einfach die wandeln die ganze Zeit unordentlich. Oder wörtlich hier umherwandeln. Unordentlich wandelnd ist. Unordentlich, adaktos, ein militärischer Begriff von einem Soldat, der aus der Reihe tanzt, der sich nicht einordnen will, der will nicht tun, was man ihm sagt. Und ihr wisst, es gibt nichts Schlimmeres als einen Soldaten, der nicht tut, was man ihm sagt. Weil das ist gerade der Sinn der Sache, dass die Soldaten sich einreihen in eine Reihe und genau das tun, was der Kommandant ihnen sagt. Und wenn einer aus der Reihe tanzt, dann gibt es Schwierigkeiten. Er kann sein ganzes Bataillon in Gefahr bringen im Ernstfall. Und genauso ist es bei uns Christen, wenn wir unordentlich sind, adaktos und aus der Reihe tanzen, uns nicht einordnen wollen, bringen wir die ganze Gemeinde durcheinander unter Umständen, auch mit Faulheit. So wurde dieses Wort wurde sogar in der griechischen Literatur für Aufstände und Rebellion benutzt, also für einen Putsch. Und in 1. Thessalonicher 5,14 heißt es, dass man die Unordentlichen zurechtweisen soll. Er wandelt, aber nicht nur unordentlich, sondern auch im Ungehorsam. Wenn wir den Rest von Vers 6 anschauen, hier heißt es nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat. Das sind die Traditionen, die Überlieferungen der Apostel. Das ist letztlich das Wort Gottes. Das ist die Lehre Christi, was Paulus hier meint mit diesem Wort. Das haben wir schon angeschaut, auch in Kapitel 2, Vers 15, was heißt, dass sie an den Überlieferungen festhalten. Das ist die Lehre der Apostel, die sie bekommen haben. Heute ist es für uns einfach die Bibel. Ja, das ist, sie wandeln nicht gemäß dem, sie sind ungehorsam. Sie machen nicht das, was das Wort Gottes sagt. Und interessant ist hier auch, wenn ihr euch diesen Vers nochmal anschaut, hier heißt es, und nicht nach der Überlieferung, die er von uns empfangen hat, aber eigentlich heißt es hier, die sie von uns empfangen haben. Das ist eine dritte Person, Plural hier. Und das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, weil das macht irgendwie keinen Sinn. Aber Paulus macht hier schon deutlich mit der Sprache, dass die Leute irgendwie schon nicht mehr dazugehören. Ja. Weist jeden Bruder zurecht, weil ihr habt die Überlieferungen empfangen, die sie empfangen haben. Er grenzt sie aus schon so ein bisschen, weil sie verhalten sich nicht so, wie sie sich verhalten sollten. Das ist sehr interessant. Schlachte 2000 macht hier er empfangen, er draus. In Wirklichkeit steht hier sie. Sie zählen nicht mehr zur Gemeinde, wenn sie sich so verhalten, obwohl sie dieselbe Lehre, eben dieselbe Überlieferung bekommen haben. Sie haben dasselbe gehört von Paulus. Sie gehören dazu oder haben dazu gehört. Und jetzt, indem sie unordentlich wandeln, driften sie weg von der Gemeinde. Nun, jemand sagte mal, und ich habe mal diesen Spruch gehört, Arbeit fasziniert mich, ich könnte stundenlang zuschauen. Ja, ihr kennt das vielleicht. Wir merken jetzt, dass hier offenbar keine christliche Gesinnung wiedergespiegelt wird in solchen Sprüchen. Es ist genau das Gegenteil. Es ist eine Gesinnung, die die Arbeit verachtet. Es ist eine Gesinnung, die Gott verachtet. Uns ist das manchmal nicht so bewusst. Weil Gott ist der Erfinder, der Geber der Arbeit. Und deshalb, wenn wir die Arbeit verachten, die Arbeit als solches, dann verachten wir Gott. Das ist also der erste Grund, warum wir kein Faulpelz sein sollen. Oder aus welchem Grund, aus welcher Ausrede auch immer das ist. Es ist schlicht Sünde. Und wenn man damit nicht aufhört, kann man dafür unter Gemeindezucht kommen. Gemäß dem, was wir hier im 2. Thessalonicher 3,6 sehen. Wie gesagt, ihr braucht euch jetzt nicht zu fürchten. Das sind Leute, die beständig in diesem Ungehorsam leben. Es geht hier nicht darum, dass es der eine oder andere mal einen schlechten Tag hat. Es geht hier wirklich um einen Lebensstil. Es muss ganz offensichtlich, jemand, der einfach nicht arbeiten will. Ich habe einfach keinen Bock, wie heute gesagt, keine Lust. Die Gemeinde hat die Verantwortung, das zu tun, diese Menschen zurechtzuweisen. Wenn ihr jemanden seht, der nicht arbeiten will und nur faul herumsitzt und sich nur durchfüttern lässt, ebenso nach dem Motto Traum, Job, Hartz IV, dann weist ihn zurecht. Weist diese Person zurecht. Es ist Sünde. Es ist nicht gut. Jeder, der fähig ist, gesund ist, die Möglichkeit hat zu arbeiten, Geld zu verdienen für sich selbst oder auch für seine Familie, Brot auf den Tisch zu stellen und es nicht tut, lebt ganz klar in Sünde. Und es kann sogar zum Ausschluss kommen. Das ist das, was Paulus hier schon davor warnt. Wir sehen den Ernst der Sache. Gott nimmt Faulheit sehr, sehr ernst. So dass er bereit ist, Gemeindezucht anzuordnen, wenn man beständig in dieser Sünde lebt. Ich habe diese Aussage von einem Kind, ich weiß nicht, das war, glaube ich, in der einen Klasse von Lucas Noah, haben sie auch gefragt, ja, was wollt ihr mal werden? Was ist euer Ziel? Und das eine Kind sagt, ich möchte ganz viel Geld verdienen mit möglichst wenig Arbeit. Ja, und das ist genau die falsche Einstellung. Das ist die total verkehrte Einstellung. Ich sage dann meinen Kindern, nee, ihr müsst genau das Umgekehrte sehen. Ihr müsst erwarten, dass ihr sehr viel arbeiten müsst für sehr wenig Geld, je nachdem. Aber ihr werdet in dieser Welt es nicht einfach haben. Denkt nicht, dass euch die gebratenen Tauben in den Mund fliegen. Das passiert nicht. Und wenn ihr dann nur faul herumsitzt und das System ausnutzt, dann wird es euch nicht zum Segen sein. Nun, die Sprüche, wir haben das schon angeschaut, in Sprüche 6, vergleichen oder sagen, dass der Faule zur Ameise gehen soll, um zu lernen. Und wisst ihr, was so interessant ist an diesem Vergleich? Die Ameise arbeitet aus einem Eigenantrieb. Ja, die Ameise, ihr müsst nicht bei einem Ameisenhaufen da diesen Ameisen alle in den Hintern treten und sagen, jetzt mach mal was, ja, sondern die machen das von selbst, aus ihnen selber heraus. Sie arbeitet aus einer Eigeninitiative, aus einer eigenen Motivation. Und bei einem wahren Christen sollte das genauso sein. Eine innere Motivation, da musste man eben, wie gesagt, keine Kameras installieren im Büro. Ein wahrer Christ arbeitet aus seiner eigenen inneren Motivation heraus, Gott zu gefallen und ihn zu ehren bei seiner Arbeit, ihn letztlich anzubeten. Und wenn er keine Arbeit hat, dann sucht er sich Arbeit. Dann muss man ihn nicht aufs Arbeitsamt zerren, sondern er geht selber und sucht sich Arbeit. Das kann auch übers Arbeitsamt sein, aber man muss ihn nicht zwingen dazu. Wenn er keine Arbeit hat, wird er mindestens 8 Stunden pro Tag Arbeit suchen. Bewerbungen schreiben, was tun, nicht nur umsetzen. Unermüdlich, bis wieder Arbeit da ist, weil er weiß ganz genau, ich muss und ich will arbeiten, ich will meinem Herrn gefallen, das soll unser Motiv sein. Alles andere ist Sünde. Die Bibel hat einen scharfen Ton, wie schon gesagt, wenn sie Faule anspricht. Es ist eine sehr schwere Sünde. Wenn ich faul bin, dann richte ich mich nicht nur selbst zugrunde, sondern ich reiße andere mit runter. Das Gebot, Gott zu lieben und den Nächsten zu lieben, wird total verletzt. Ich liebe Gott nicht, den Geber der Arbeit, aber ich liebe auch meine Nächsten nicht, weil ich ihnen nämlich auf dem Portemonnaie liege. Irgendjemand muss dafür bezahlen, für meine Faulheit. Irgendjemand muss dafür aufkommen, wenn ich nichts tun will. Ich ziehe andere in Mitleidenschaft und genau das geschah hier auch im 2. Thessalonicher oder in der Gemeinde von Thessalonich. Und Paulus musste das hier in dem Brief ansprechen. Und natürlich, ich verunehre Gott damit und mache mich als Christ unglaubwürdig. Ich zerstöre mein Zeugnis. Lasst uns an der Stelle aufhören und die restlichen 5 Gründe einfach nächstes Mal anschauen. Lasst uns einfach beten, dass wir unserem Gott die Ehre geben können mit unserer Arbeit. Dass wir verstehen, wenn wir Montagmorgen, wenn ihr morgen früh zur Arbeit geht, dann geht ihr, um anzubeten. Oder in die Schule oder eure Ausbildung, was immer ihr macht. Es ist Anbetung. Egal wo wir sind und egal für wen wir arbeiten. Lasst uns gemeinsam beten noch.